Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Berlin Adlershof am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Da sitzt Steve Albrecht und ist Leiter der Nachwuchsgruppe Perovskit-Tandem. Ich muss das nochmal sagen, Perovskit-Tandem-Solarzellen. Hallo Albrecht.
Hallo.
Was ich da gerade so schwer aussprechen konnte, das müssen Sie mir bei Gelegenheit mal erklären, was das ist.
Genau.
Können wir mit Solarzellen anfangen?
Ja, gerne.
Wie geht das? Also ich habe so ein Ding zu Hause, das kann man so aufklappen, das hänge ich dann ans Zelt und das lädt so über den Tag dann ein bisschen den Akku und mit dem Akku lade ich dann mein Telefon.
Genau, also was Sie mit einer Solarzelle machen wollen, ist die kostenlose, von der Sonne zur Verfügung gestellte Energie, die wir so bekommen auf der Erde, umwandeln in elektrische nutzbare Energie. Mhm. Genau, also wenn Sie mit dem Zelt unterwegs sind, dann haben Sie wahrscheinlich Ihr Smartphone dabei und möchten intensiv das Smartphone benutzen, Spiele spielen, was auch immer. Und dann brauchen Sie natürlich Energie. Und die Sonne liefert uns die Energie und die kann man mit einer Solarzelle nutzbar machen.
Aber wie macht die das?
Genau, also eine Solarzelle besteht immer aus einem Halbleitermaterial.
Was ist ein Halbleiter?
Also
ich tue nicht nur so, ich weiß das wirklich nicht.
Genau, also wie der Name schon sagt, halb und leitend. Das heißt, er ist kein richtiger Leiter, so wie ein Metall. Kennt man ja in den, also Strom wird mit Leitern über Metallkabel geleitet. Und dann gibt es noch die Isolatoren, so Keramiken zum Beispiel.
Wo gar nichts durchgeht.
Wo gar nichts durchgeht. Genau, das kennt man so von den Hochmasten. Die sind immer mit so komischen Keramik-Isolatoren abgeschirmt gegenüber der restlichen Welt. Und ein Halbleiter ist so ein Mischding. Also es ist nicht kein Leiter und auch kein Isolator, sondern unter bestimmten Bedingungen könnte man so sagen, wird es leitend. Es hat eine gewisse Eigenschaft. Und zwar hat es eine sogenannte Bandlücke mit einer gewissen Energie und das besagt uns eigentlich nur, dass es eine gewisse Farbe hat und dass es ein gewisses Licht umwandeln kann. Und zum Beispiel das Sonnenlicht besteht ja aus verschiedenen Farben.
Ja.
Also es ist spektral, eine spektrale Varianz, würde man dazu sagen. Und bestimmte Halbleiter mit verschiedenen sogenannten Bandlücken, also das sind sozusagen energetische Abstände zwischen den Bereichen in diesem Halbleiter, wo der Strom leiten kann und wo der Strom nicht leiten kann. Wenn dieser Abstand verschieden ist, dann haben die verschiedene Farbe. Und das bedeutet, dass sie zum Beispiel, dass manche Halbleiter das blaue Licht, was die Sonne uns schenkt, und manche das gesamte Sichtbare und manche sogar bis hin zum Nahinfraroten, dass die dieses Licht absorbieren können. Und wenn das Licht dann absorbiert ist, dann das auch in Strom umwandeln. Erstmal nur in Teilchen, die geladen sind.
Ja.
Also Strom besteht ja aus geladenen Teilchen, der transportiert wird. Erstmal wird es nur in geladene Teilchen umgewandelt. Und diesen Strom muss man dann natürlich auch aus dem Halbleitermaterial abtransportieren und zum Beispiel in den Stromkreislauf einspeisen. Und man möchte ja, oder von mir aus auch benutzen, wenn Sie mit dem Zelt unterwegs sind, dann möchten Sie ja den Strom natürlich auch in Ihr Smartphone transportieren und dann da auch wieder umwandeln.
Kommen so Halbleiter natürlich vor oder müssen wir die bauen?
Also es gibt Halbleiter, die natürlich vorkommen. Zum Beispiel Silizium ist da. Ist
das da. Heißt, überall wo Silizium, also überall wo Sand liegt, wird prinzipiell schon mal Strom erzeugt?
Nein, natürlich nicht. Also Sand an sich ist natürlich kein Halbleiter, sondern man kann aus Sand den reines Silizium herstellen und Silizium wäre dann ein Halbleiter. Und dann könnte man damit und mit dem Sonnenlicht natürlich Strom generieren. Aber die meisten Halbleiter, die wir auch speziell hier benutzen, also wir verwenden nicht vorwiegend Silizium. Silizium ist ja die Technologie, die man kaufen kann, die es schon seit etlichen Jahren gibt, die auch einen hohen Marktanteil hat. Also wenn man an Solarzellen heutzutage denkt, dann denkt man immer an normale, standardmäßige Silizium-Solarzellen, die auch immer irgendwie gleich aussehen. Also es ist immer, wenn man auf die Dächer guckt, das ist immer so bläulich, gräulich, Module von gleicher Größe mit Metallrahmen, die sind manchmal ein bisschen schwärzer, manchmal ein bisschen bläulicher, haben manchmal so Metalllinien obendrauf, manchmal nicht, aber es ist immer irgendwie dieser Typ Standard Solarzelle, das sind die Silizium-Solarzellen und die sind von der Wissenschaft natürlich her nicht ganz so hochbrisant, weil es keine neue Technologie ist. Es gibt aber natürlich auch andere Halbleitermaterialien, wie Sie am Anfang gesagt haben, Perovskit, dieser schwierig auszusprechende Name.
Perovskit ging gerade noch, aber das dann in Verbindung mit Tandem-Solarzelle, ja.
Genau, es gibt andere Materialien, andere Halbleitermaterialien, die man auch nutzen kann für Solarzellen, von den Perovskiten hin zu es gibt noch etablierte oder die man vielleicht schon mal gehört hat, Cadmium-Tellurid, CIX, das ist Kupfer-Indium-Gallium-Selenid, das sind auch so eher etabliertere. Perovskit ist eher was relativ neu ist. Dann gibt es auch noch rein organische Materialien. Dabei bedeutet organisch jetzt nicht, dass das Bakterien sind oder dass
schade, ich habe gerade gedacht, wow.
Genau. Oder dass es lebt. Dabei bedeutet organisch einfach nur, dass es aus Kohlenwasserstoffverbindungen besteht. Zu dem, aus dem wir ja auch bestehen, also die Menschen bestehen natürlich zu einem Großteil aus Wasser, aber natürlich auch aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Und diese Kohlenwasserstoffverbindungen bezeichnet man organisch, weil sie in vielem Leben auch vorkommen. Und es gibt organische Materialien und man kann mit diesen Materialien wirklich Solarzellen bauen.
Was mich noch interessieren wird, ist, wie kriegen Sie denn den Strom da raus? Also Sie extrahieren aus dem Sand das Silizium, legen das in die Sonne und dann fängt das an, Strom zu erzeugen. Macht es auch nicht so
viel aus. Nee. Also man musste schon prozessieren. Also man stellt sozusagen die Silizium-Wafer her. Also das sind dünne Siliziumscheiben, die relativ rein sind. Das heißt, das ist ein Einkristall ohne irgendwelche Defekte, Fehlstellen, Verunreinigung. Es ist relativ rein und da muss man auch relativ viel Energie reinstecken, damit der so rein wird. Und diese dünne Scheibe, dieser Wafer, die wird dann prozessiert. Da kommen dann auf beide Seiten verschiedene Schichten, die dazu dienen, dass man die Ladung effizient aus dem Wafer extrahieren kann. Und dann zum Schluss kommen auch, und das kennt man ja, auf den Modulen sind manchmal so dünne Metalllinien, ein sogenanntes Grid, also ein Metallgitter, um den Strom effektiv abzutransportieren. Und zum Schluss, ganz außen, gibt es zwei Kontakte, zum Beispiel Steckkontakte, wo man dann irgendwie einfach nur einen Stecker reinsteckt und dann hat man also ein elektrisches Kabel, was zu dieser Solarzelle kontaktiert ist. Und wenn jetzt Licht auf die Sonne, auf die Solarzelle drauf scheint, dann passiert von alleine, da muss man dann auch nicht viel machen, werden dann da freie Ladungen erzeugt und die können dann durch die Kabel, durch die Kontaktverbindungen sozusagen abtransportiert werden.
Ja. Das heißt einfach nur, also ich habe jetzt diesen Silizium-Wafer da liegen und einfach nur, weil der da liegt, erzeugt er Strom und weil ich dann da irgendwo einen Kontakt ranmache, will der Strom in Richtung dieses Kontakts und da hole ich den dann raus.
Genau, also man hat da natürlich Elektronik dran gehängt. Also wenn man sich so Parks, Solarparks anschaut, die so neben der Autobahn sind, dann sieht man ab und zu so kleine Türmchen immer. Und da steckt natürlich auch Elektronik drin, die jede Solarzelle so in der Art überwacht und dafür sorgt, dass diese Solarzelle immer ihr Optimum rausholt. Weil die Solarzellen natürlich so ein bisschen davon, die sollen ja Leistung erzeugen.
Ja.
Und diese Leistung möchte man ja maximieren.
Ja.
Und die kann ja natürlich davon abhängen, ob die Sonne jetzt im Zenit steht, ob das bewölkt ist oder nicht.
Und okay, klar, das sehe ich ja dann sogar an meinem kleinen Faltding, wie viel da rauskommt, also je nachdem,
genau,
wie ich es ausrichte.
Genau. Und bei den großen Parks hängt dann Elektronik dran und die dann dafür sorgt, dass die Solarzellen immer in ihrem optimalen Bereich operieren, je nachdem, wie die Beleuchtung ist. Oder wie der Sonnenwinkel ist. Manche Solarparks haben sogar eine nachgeführte Paneele, wo dann die Paneele immer mit dem Tagesverlauf der Sonne sogar mitdrehen, damit immer möglichst viel Sonnenlicht eingefangen wird. Und dann gibt es, also die Solarzelle stellt Gleichstrom her.
Ja. Zwischenfrage noch, haben die auch ein Temperaturoptimum oder arbeiten die bei jeder Temperatur beliebig?
Genau, also die Solarzellen haben ein Temperaturoptimum. Meistens, zu 99% der Fälle, arbeiten die bei Raumtemperatur ein bisschen besser als bei der operierenden Temperatur. Und die operierende Temperatur ist eher bei höheren, also so zwischen um die 60 Grad.
Da steht ja die Sonne drauf.
Steht
ja.
Die Sonne drauf. Es wird Licht auch umgewandelt, auch teilweise in Wärme. Leider nicht nur in elektrische Energie, sondern teilweise auch in Wärme. Das heißt, eine voll beleuchtete Solarzelle ist eher bei 60 Grad. Und dann funktioniert sie einen Ticken schlechter als bei normaler Raumtemperatur. Aber das ist der Effekt ist nicht gigantisch. Genau, aber man würde die Solarzelle jetzt nicht effektiv runterkühlen, damit sie immer bei ihren beliebten 25 Grad, auch bei in der Wüste, bei Sonneneinstrahlung ist. Das wäre zu viel Energieaufwand, das würde sich nicht lohnen. Genau, und die Solarzelle stellt Gleichstrom her. Wenn man jetzt natürlich in einem Solarpark Strom oder elektrische Leistung erzeugen will und die dann einspeisen will ins Netz, das Netz ist natürlich kein Gleichstromnetz, dann braucht es sogenannte Inverter und die machen dann aus dem Gleichstrom Wechselstrom. Und der kann dann eingespeist werden.
Und an welcher neumodischen Art von Solarzellen Steve Albrecht eigentlich forscht, hören wir in der nächsten Ausgabe des Resonators.